Herzlich willkommen zu unserer Serie Menschen nach dem Herzen Gottes. Heute geht es um Henoch. Bevor wir ihn betrachten, wollen wir mit einem Gebet beginnen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Bibel. Wir danken dir für die Menschen, die dort beschrieben sind und für die Botschaft, die wir für unser Leben in Anspruch nehmen dürfen. Und so wollen wir heute uns in das Leben von Henoch vertiefen, dich bitten um Weisheit und um deinen Heiligen Geist, damit wir es auch verstehen und selber nachleben können. Wir danken dir für deine Gegenwart im Namen Jesu. Amen. Nun sind wir, wenn wir die Botschaft der drei Engel betrachten, beim dritten Engel angekommen. Und ich versuche, sie einfach einmal evangelistisch auszulegen. Und es geht also darum, dass der erste Engel das Gottesbild darstellt, wie Gott wirklich ist, rein und heilig, sündlos. Der zweite Engel uns dann zeigt, dass das richtige Menschenbild, das wahre Menschenbild, das ist, dass wir Sünder sind und gefangen in Babylon sind, aber dass Gott durch Jesus uns aus Babylon befreit und uns ausgehen lässt aus Babylon. Wir die Sünde überwinden können durch den Namen Jesu Christi. Und das haben wir am Beispiel von David schön kennengelernt. Und jetzt sind wir beim dritten Engel angelangt und der ist die Folge dessen. Denn zuerst geht es um das rechte Gottesbild, dann um das Bild des Menschen und jetzt um das Bild Gottes im Menschen wiederhergestellt. Jetzt geht es darum, dass wir so wie Henoch leben und wandeln mit Gott. Wie heißt es da im ersten Buch Mose, ganz besonders in seiner Situation? Da geht es darum, dass Henoch wandelte mit Gott. Vers 22 im ersten Buch Mose, Kapitel 5. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte und lebte 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Wir erinnern uns also an die erste Engelsbotschaft. Da haben wir den Hiob betrachtet, wie er fromm und gottesfürchtig war und Gott an die erste Stelle in seinem Leben gestellt hat, aber ein falsches Gottesbild gehabt hat. Und das musste er lernen und er bekam dieses richtige Gottesbild durch die Begegnung mit dem Schöpfer Himmels und der Erde. David hat uns gezeigt, wie man in der Gefangenschaft Babylons lebt und nicht aus eigener Kraft kämpfen kann, aber den guten Kampf des Glaubens kämpfen darf und siegreich sein kann im Namen Jesu. Und so hatte er die Kriege Gottes geführt und so sollten das auch wir tun, die Sünde überwinden mit Jesus und nicht ohne ihn. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Aber die Befreiung ist möglich durch Buße, durch Reue, durch Umkehr und so hatte auch David, auch trotzdem er viele Sünden getan hatte, war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht in der Sünde, aber in der Überwindung der Sünde. Heute geht es um Henoch. Und warum wähle ich gerade dieses Thema? Ich wähle dieses Thema deshalb, weil ich immer wieder in der Seelsorge merke, dass Leute Angst haben und in eine Leistungssituation hineinkommen. Ja, ich muss perfekt sein, gerade am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, da darf ich keine Sünde mehr haben. Und dann kommt dieses Zitat ja auch, ich muss so sein wie Henoch, wie alles begann in dem Buch von Schwester Weid, Seite 57 heißt es, Henochs gottähnlicher Charakter stellt jenen Zustand der Heiligkeit dar, den alle erreichen müssen, die bei der Wiederkunft Christi erlöst werden wollen. Boah, das ist ein hartes Zitat. Und jeder meint, ich muss perfekt sein, so wie Henoch, denn der Henoch, von dem wird keine Sünde beschrieben. Und so müssen wir, bevor Jesus wiederkommt, sündlos leben, damit wir direkt wie Henoch mit Jesus wandeln können und auch den Tod nicht erleben und verwandelt mit Christus in die Ewigkeit gehen. Und da leben sie in so einem Druck drinnen, die Leute, und Leistung, ich muss und ich schaffe es nicht. Warum? Weil sie den zweiten Engel nicht verstanden haben. Der zweite Engel bringt uns die Befreiung in und durch Jesus Christus. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist die logische Folge der dritte Engel und die Botschaft des dritten Engels, nämlich ich wandle jetzt mit Gott oder besser noch, Gott wirkt seine Werke durch mich und ich werde frei werden. Denn das, was hier in diesem Zitat beschrieben ist, ist nicht Leistung, sondern einige Verse vorher, auf Seite 56, steht, Tag für Tag hatte Henoch nach einer engen Verbindung mit Gott sich gesehnt. Das ist es. Die enge Verbindung mit Gott ist das Geheimnis des Henochs und auch meines Geheimnisses. Es geht also darum, dass ich mit ihm und er mit mir leben möchte. Nämlich dieses Geheimnis, das er uns in Johannes 17 erklärt, ich in ihnen und sie in mir, oder in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibet in mir und ich in euch, dann werdet ihr Frucht bringen. Das heißt also, wir müssen verstehen, dass die Reihenfolge der Evangeliumsbotschaft, die ist zuerst einmal Gott schön und herrlich darzustellen, dann wird die Sünde auch richtig als Sünde erkannt und die Freiheit aus der Sünde durch Jesus Christus. Und jetzt geht es um ein Leben mit Christus und dies ist auch nur möglich durch die ganz enge Gemeinschaft mit Gott. Ja, es geht mir wirklich so wie dem Manfred Siebald, der das Lied gesungen hat, gib mir die richtigen Worte. Und ich wünschte auch, dass ich jetzt die richtigen Worte finde, den richtigen Ton finde. Auf der einen Seite Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. Auf der anderen Seite Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir, aber auch Wunden zu finden und sie zu verbinden. Gib mir die Worte dafür. Gib mir die guten Gedanken. Nimm mir das Netz vom Verstand. Lass mein Denken und Fühlen vor dir spielen, so wie ein Kind im Sand. Gib mir den längeren Atem. Mein Atem reicht nicht so weit. Ich will noch einmal verstohlen Atem holen in der Ewigkeit. Es geht also darum, dass der Manfred Siebald hier singt in seinem Lied, mit Gott zu leben. Henoch heißt also übersetzt, Gottgeweihter Lehrer. Und wir wollen von ihm lernen. Er war ein Mann Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er lehrt uns, dass wir trotz überhandnehmender Sünde und Bosheit fromme Menschen sein können und in einer himmlischen Gemeinschaft leben können, so wie Henoch es auch gewesen ist. Henoch war ein Nachfahre des Weibes, ein Nachkomme des Weibes, der Eva, nämlich ein Nachkomme des Glaubens. Er war ein Kind, das von Abel dann weiter über Seth ein Kind des Glaubens gewesen ist. Und da finde ich mich mit ihm wieder sehr zusammen, denn er hatte auch gläubige Eltern, so wie ich, und Großeltern, die ihn zum Glauben geführt haben. Er liebte Gott von Kindesbeinen an und er hatte ganz besonders, als sein erstes Kind geboren wurde, gelernt, wie Gott ist. Und die Verbindung zu ihm und seinem Kind hat ihm gezeigt, die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Er lernte Gott von einer anderen Seite noch tiefer kennen. Und er wusste, genauso wie ein Vater und eine Mutter weiß, in Bezug auf die Kinder, Erziehung ist Kniearbeit. Und die Beziehung zu seinem Kind und die Leitung und Anleitung und Erziehung seines Kindes führten ihn noch näher zum Vater im Himmel, noch näher zu Gott. Henoch war nicht sündlos. Es wird zwar keine Sünde beschrieben in seinem Beschreibung, in seinem Leben, es wird ja nicht viel gesagt von ihm, aber er war trotzdem ein Mann des Glaubens, und das muss man festhalten. Er war ein Mann des Glaubens, wir finden das dann ganz besonders in Hebräer Kapitel 11, Vers 1 bis 5, wo er als ein Mann dargestellt wird, der durch den Glauben gelebt hat. Und das ist das, was wir in der zweiten Engelsbotschaft kennengelernt haben. Glauben, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, den hat auch er gekämpft. Henochs Leben kann auch, und das wollen wir jetzt ein bisschen verbinden, mit der dritten Engelsbotschaft verbunden werden, denn es geht darum, dass er mit Gott wandelte. Er lebte mit Gott. Und in der dritten Engelsbotschaft geht es eben ums Leben mit Gott und wie Gott aus uns Menschen macht nach seinem Herzen. Wenn wir die Botschaft des dritten Engels wieder betrachten, Offenbarung Kapitel 14, dann merken wir, dass es auch wieder vier Aspekte hat. Und die wollen wir uns jetzt ganz kurz anschauen. Offenbarung Kapitel 14 und jetzt den Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihm nach und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet, also das Tier ist das Erste, das man nicht anbeten soll, noch das Bild anbetet, also nicht das Bild des Tieres anbeten, und das Mahlzeichen nimmt an die Stirn oder an die Hand, das ist das Dritte, nicht das Mahlzeichen annehmen, weder an der Stirn noch an der Hand, der soll vom Wein des Zornes Gottes trinken, der in die Ewigkeit führt. Der Rauch von der Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben also hier das Tier, das Bild des Tieres, das Mahlzeichen und die Ewigkeit, die wir verbringen können, entweder im ewigen Feuer oder in dem ewigen Leben. Was bedeutet das und wie kann man das jetzt mit dem Henoch verbinden? In der Botschaft geht es immer um Anbetung. Bitte betet das Tier nicht an, das Bild nicht an. Und im ersten Engel heißt es, betet den Schöpfer an. Es geht immer um Anbetung. Und interessanterweise hat auch die Anbetung drei Aspekte. Wie soll es auch anders sein nach der Bibel? Anbetung bedeutet zuerst einmal Bekenntnis. Wenn jemand sich zu Gott bekennt, dann betet er ihn an. Wenn ich mich zu einem irdischen König bekenne, dann ist das eine gewisse Art von Anbetung. Aber es geht auch um Hingabe. Das bedeutet, ich übergebe mich ganz dem, den ich anbete. Wenn ich also von jemandem niederknie, dann drücke ich aus, ich diene dir, ich gebe mich dir hin, ich bin also sozusagen dein. Das ist Hingabe. Und dann heißt Anbetung auch Dienst. Das heißt also, wenn ich jemandem diene oder das mache, was der andere sagt, dann ist es auch eine gewisse Art der Anbetung, des Gehorsams nämlich. Man kann das auch wieder mit den drei Engeln vergleichen, denn der erste Engel, da geht es um das Bekenntnis von Gott. Der zweite Engel, da geht es um die totale Hingabe an das, was Jesus für uns getan hat. Und im dritten Engel, da geht es um den Gehorsam. Jetzt geht es um die Frage des Gehorsams. Und wie kann ich gehorsam sein? Ja, nur dann, wenn ich aus Babylon ausgegangen bin. Solange ich noch in Babylon in der Gefangenschaft bin, kann ich nicht gehorsam sein. Und deshalb ist der zweite Engel so wichtig und die Botschaft von David, dass wir ausgehen aus Babylon. Und in diesem Ausgehen aus Babylon können wir jetzt ein neues Leben führen. Betet das Tier nicht an. Das ist jetzt der erste Aspekt. Was bedeutet das? Um welches Tier geht es da? Es geht in Offenbarung 13 um das Tier, das aus dem Meer kommt und alle Menschen beten dieses Tier an. Und sie werden dazu geführt, dass sie das Tier anbeten. Sie werden sogar dazu gezwungen, dass sie dieses Tier anbeten. Ich möchte es evangelistisch auslegen. Die Auslegung detailliert wäre dann in der Offenbarung, in einem Offenbarungsseminar wichtig, dass wir das besprechen. Aber das Tier kann ich nur verstehen, wenn ich das Pendant dazu, nämlich den Antitypus, verstehe. In der Bibel haben wir immer das Typ- und Antitypus-Prinzip. Es gibt also gegen das Tier auch ein Antitypen. Und das ist das Lamm. Nämlich das Tier ist, und das wirst du auch in der Bibel immer wieder lesen, Tiere, besonders diese Tiere, von denen hier gesprochen wird, in der Offenbarung Kapitel 13 oder auch im Daniel Kapitel 7, das sind gräuliche Tiere. Das sind schreckliche Tiere. Tiere, die letztlich eigentlich die Liebe zur Macht darstellen. Ich habe Macht über dich. Das ist der Löwe, der Panther, der Bär und so weiter. Das sind alles Tiere, die reißende, grausame Tiere sind. Dagegen hast du das Lamm. Also man kann sagen, damit man das Tier richtig versteht, muss man das Lamm verstehen. Und das Lamm ist ein Symbol für Jesus. Für ein anderes Königreich. Interessant ist ja, dass in Daniel Kapitel 7 uns gezeigt wird, dass die Tiere, diese gräulichen Tiere, Königreiche sind. Also Menschenmacht, Menschenmächte sind. politische, religiöse Mächte sind, die Gewalt ausüben über den anderen. Hingegen das Lamm ist ein Symbol für die Macht Gottes. Ein Lamm symbolisiert das freiwillige Opfer, das Lamm, das sich opfert. Jesaja 53, Jesus, der wie ein Lamm sich zur Schlachtbank führen lässt. Er ist das Lamm, das bereit ist, uns in Liebe stellvertretend die Problematik der Sünde auf sich zu nehmen. Das Sündenlamm. Johannes sieht Jesus kommen und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. So geht es also hier jetzt um Tier, sprich um eine Menschenmacht, um Liebe zur Macht, um Menschen, die sich vergöttern und letztlich auch die Gebote ändern und eigene Gesetze aufrichten. Und du musst diesen Gesetzen gehorchen. Dann betest du sie an, diese Menschenmacht. Oder du entscheidest dich und sagst, nein, ich bete das Lamm an, ich bete Jesus an, die Schöpfermacht, und ich halte seine Gebote. Und das kann ich durch den Geist Gottes, der mich aus Babylon herausgeführt hat. Es geht also auf der einen Seite um die Liebe zur Macht und auf der anderen Seite um die Macht der Liebe und um das Reich Gottes. Die Reiche dieser Welt gegen das Reich Gottes. Und jetzt können wir uns entscheiden, wie Henoch, denn der lebte auch in so einer gerichtsreifen Zeit, in so einer Zeit, wo es ganz finster war, alle Welt sündig gewesen ist und Gott gesagt hat, ich muss diese Erde vernichten, weil sie schon die Bosheit bis zum Himmel stinkt. Die Zeit Henochs ist gleichzeitig das Anbeten des Tieres. Das heißt also, die Menschen damals hatten Menschenmächte verehrt und das gemacht, was die Menschen gesagt haben. Und Henoch war dagegen einer, der gesagt hat, nein, ich bete das Lamm an. Schauen wir uns das ein bisschen an. Die Zeit Henochs war also eine sehr interessante Zeit, die auch gleich mit unserer Zeit heute verglichen werden kann. Denn wir leben heute auch in einer gerichtsreifen Zeit, wo die Menschen und die Bosheit der Menschen so zum Himmel stinkt, dass Gott sagt, jetzt ist es genug. Es heißt hier, er musste der Welt ein Ende bereiten. Denn Vers 5 im Kapitel 6 im 1. Mose heißt es, als der Herr sah, dass der Menschheit Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, die Menschen gemacht zu haben. Und er sprach, ich will sie vertilgen, Vers 7. Es war eine gerichtsreife Zeit, in der Henoch lebte. Und genauso wie er leben wir auch in so einer gerichtsreifen Zeit. Henoch wird der siebente nach Adam genannt. Warum der siebente nach Adam? Ja, ganz einfach, weil es einen dritten nach Adam auch gegeben hat. Nämlich 1. Mose Kapitel 4, der Henoch, der dritte nach Adam, das war nämlich der Sohn von Kain. Und da sehen wir schon diese Menschenmacht und diese Menschen, die eigene Gesetze aufrichten und letztlich sündigen. Henoch, der dritte nach Adam, er baute mit seinem Vater eine Stadt. Und im 1. Mose 4, Vers 17 heißt es dann, und er nannte diese Stadt auch nach seinem Namen. Da hast du wieder dieses babylonische Prinzip. Ich habe was Großes gebaut. Schau, es geht also um Sünde. Hier lebte also Henoch, der dritte nach Adam. Das war nicht unser Henoch, der siebente. Er lebte anders. Aber ich will einfach die Zeit ein bisschen skizzieren, in der der Henoch, der siebente, lebte. Nämlich, es ging um Bauen und um Kaufen, um Verkaufen. Der Lamech war auch einer von ihnen, es war ein Nachkomme des Kains. Und im 1. Mose 4, Vers 23 bis 24 sehen wir, dass hier schon die erste Vielweiberei angefangen hatte. Lamech hatte nicht nur mit einer Frau sich begnügt, er hatte gleich mehrere Frauen. Und hört, was er sagt, Vers 23, hört auf meine Rede, einen Mann erschlug ich für meine Wunde, einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerecht werden und Lamech siebenmal siebzigmal. Das heißt also, die Menschen lebten nach ihren Prinzipien. Auf der einen Seite war es die Lust, auf der anderen Seite die Rache. ich räche mich, wie du mir, nein, so ich dir, sondern wie du mir, so mehr ich dir. Ich werde dich 7-mal und 7-mal 70-mal so stark bestrafen und so weiter. Sie bauten Götzenbilder. Sie bauten Götzenbilder, die sie verehrten. Das Zeugnis Jesu sagt es dann. Und diese Götzenbilder finden wir auch dann in Offenbarung 9, Vers 20 und 21 wieder, wie heute. Die Menschen verehren heute genauso wie damals ihre Götzen. Und was waren das für Götzen? Schauen wir das einmal an. In Offenbarung Kapitel 9 sagt Gott, sie taten leider nicht Buße über ihre Sünde. Was war das für eine Sünde? Sie beteten, Vers 20, Kapitel 9, Vers 20 und 21, sie beteten die bösen Geister an, Spiritismus, goldene und silberne und steinerne und eherne, also eiserne, hölzerne Götzen. Was taten sie noch? Sie taten nicht Buße über Morde, Zauberei, Unzucht, Dieberei. Das ist ganz modern. Was haben wir heute für Götzen? Wir haben heute den Spiritismus. Wir haben heute die bösen Geister, die uns umgarnen. Wir haben heute goldene und silberne und eiserne Götzen. Die Autos werden verehrt, die Häuser, die steinernen Götzen. All das, was die Menschen machen, verehren sie. Diese Türme, die sie bauen und diese großen Bauwerke. Sie freuen sich an Morden. Schaut einmal im Fernsehen, es geht nur mehr um Mord und Totschlag. Sie erfreuen sich an Zauberei. Übrigens, da wo Zauberei steht, steht im Originaltext Pharmazia. Kommt uns das bekannt vor? Der Missbrauch der pharmazeutischen Industrie. Die Unzucht und die Dieberei, das sind alles Götzen, die damals genauso gewesen sind wie heute. Und die Menschen lebten in ihrem Lustprinzip. 1. Mose 6, Vers 2, sie heirateten, wen sie wollten. Gläubige vermischten sich mit Ungläubigen. Es war also genau das, was Gott sagte, was man nicht tun sollte, was dort geherrscht hat. Sie führten Kriege. Die Menschen, die dort geschaffen worden sind, die nannte man Riesen. Vers 4 im 6. Kapitel, 1. Mose 6, das sind die Riesen auf Erden. Und da meint man die Helden der Vorzeit, die hochberühmten Helden. Kriege wurden geführt. Hochkultur, Kunst und Musik waren am Blühen. 1. Mose 4, Vers 21. Es gab die Zither- und Flötenspieler, die aus Jubal kamen. Und aus Zilla kamen die Erzschmiede, die Eisenschmiede. Es war also eine Zeit der Hochkultur. Die Menschen waren also nicht dumm vor der Sintflut. Sie waren klüger als wir. Die konnten Dinge, die wir nicht kommen oder jetzt schon langsam draufkommen erst. Sie hatten eine eigene Religiosität. Ich denke da an Kain, die Religion von Kain. Er war auch religiös. Er hatte auch einen Altar gemacht. Aber sein Opfer konnte Gott nicht annehmen. Er war ungehorsam. Gott hat gesagt, es soll ein unschuldiges Lamm als Stellvertreter für den Sünder sterben. Denkt an die zweite Engelsbotschaft. Aber er hatte Kartoffeln, Feldefrüchte genommen. Er hat gesagt, der liebe Gott muss zufrieden sein mit dem, was ich mache. Und ihr Lieben, das ist diese Zeit heute. Es wird zwar Religiosität großgeschrieben, aber nicht das, was Gott will. Eigene Religiosität. Und interessant ist, dass die, die dann sozusagen ihre eigene Religion aufbauen, böse sind auf die, die es ernst nehmen und das machen, was Gott macht. Und so wie Kain damals seinen Bruder Abel erschlagen hat, so wird es auch in der letzten Zeit sein, dass die religiösen Leute eigentlich die Gläubigen verfolgen werden, die sie ernst nehmen und sie töten wollen. So ist diese Zeit damals auch gewesen. Jesus sagt in Matthäus 24, so wie zur Zeit Noahs wird es auch am Ende der Zeit sein. Sie heirateten, sie aßen, sie tranken und sie ließen sich heiraten. Und dann kam das Ende. Das ist unsere Zeit genauso wie die Zeit Henochs. Eine finstere, gerichtsreife Stunde. Henoch wurde verspottet, weil er nicht so lebte wie die anderen, die nach Gold und nach Silber trachteten und alles nach Macht strebte. Seine Antwort war sein bescheidenes Leben. Henoch lebte ein Leben, das anders war als die anderen. Henoch war nicht sündlos, Er wusste genauso um die Macht der Sünde, um die Macht Satans, um die Macht des Fleisches, um die Macht der Welt. Das sind diese drei Fronten, gegen die wir zu kämpfen haben. Satan, die Welt und die Sünde. Warum kannte er sie? Ja, weil er Adam kannte. Adam erklärte ihm die Sünde und er zeigte ihm, wie er in diese Gefangenschaft der Sünde gekommen war und wie man frei werden konnte. Adam, er war 630 Jahre alt, als Henoch geboren wurde. Und sie lebten gemeinsam 170 Jahre zusammen. Adam war sozusagen die lebendige Bibel für Henoch. Er konnte ihm genau den Sündenfall erklären. Er konnte ihm auch erklären, wie Gott gesagt hatte, dass man frei wird, nämlich durch das stellvertretende Opfer eines Lammes, das man opfern sollte, das er auch schon seinen Kindern, dem Abel, weitergegeben hatte. Und Henoch, er nahm das an, was er von Adam gehört hatte. Er lernte von Adam und von dieser lebendigen Bibel. Die Bibel sagt uns in Hebräer Kapitel 11, Vers 5, und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an, dass Henoch durch den Glauben gerecht geworden ist. Hier haben wir es noch einmal im Hebräer Kapitel 11. Und da geht es jetzt um Henoch. Vers 5, durch den Glauben war Henoch weggenommen, dass er den Tod nicht sehe und ward nicht mehr gefunden darum, dass ihn Gott wegnahm, denn er hatte vor seiner Wegnahme das Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen hat. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er sei und dass er ein Vergelter denen sein wird, die ihn suchen. Das ist Glauben. Glaube heißt also, dass nicht ich mich räche, so wie Lamech, sondern dass ich die Rache Gott überlasse. Und ich höchstens den Feind dürste, wenn er dürstet, den Feind zu trinken gebe, wenn ihm hungert, dass ich ihm was zu essen gebe. Das ist das, was Römer Kapitel 12, Vers 17 bis 20 sagt. Lass mich, sagt Gott, ein Rächer sein. Räche euch nicht selbst, sondern liebt eure Feinde. Und das ist das Reich Gottes, das jetzt aufgerichtet wird in unserem Leben. Und er ermutigt uns genauso wie Henoch, nicht mit dieser Welt zu leben und die Tiere anzubeten, nicht das Tier anzubeten, das Liebe zur Macht hat und sagt, ich werde mich rächen, sondern dass wir das Lamm anbeten, der sagt, ich mache das für dich. Ich bin davon überzeugt, Matthäus 5 sagt es uns, dass dann wir Kinder Gottes sind, wenn wir bereit sind, die Feinde für sie zu bitten, sie zu segnen, und die Kraft bekommen wir durch den Heiligen Geist. Er opferte ein Lamm wie Abel, das stellvertretend für seine Sünden starb. Er betete genauso wie Adam am Eingang des Gartens Eden. Da haben sie sich alle getroffen, die Gläubigen. Und da hat Adam ihnen erklärt, was da geschehen ist. Und da hat er ihnen gesagt, dass einer kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und er hat ihnen die Botschaft gebracht. Und diese enge Beziehung mit Gott in der Anbetung hatte den Henoch so stark gemacht, in dieser Welt anders zu leben, als die Welt es vorgegeben hat. Er liebte die Wahrheit. Er hatte die Waffenrüstung Gottes an. Es war sein Gürtel. Er war gerecht durch das Lamm Jesu Christi. Er hatte die Rüstung an. Er war bereit, mit Menschen zu reden und ihnen das Zeugnis seiner Liebe weiterzugeben. Er war gestiefelt mit dem Evangelium. Er war letztlich auch eng mit Gott verbunden. Seine Gedanken waren eigentlich immer mit Gott verbunden. Da hatte er den Helm des Heils auf. Und er hatte das Schild des Glaubens in der Hand und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das ihm geholfen hat, in dieser Zeit siegreich zu sein. Seine Liebe zu Gott zeigte sich ganz einfach in der Erfüllung der täglichen Pflichten. Er hat keine großen Vorträge gehalten, er hat einfach ein Leben geführt mit Gott, oder besser gesagt Gott durch ihn, das anders war als die anderen. Er war bereit, wenn Menschen ihn gefragt haben, ein Zeugnis abzulegen. Sie hat er vielleicht sogar nach Hause genommen und sie eingeladen und gesagt, kommt und seht. Und hat in einem Hauskreis mit ihnen sich verbunden. Aber eines ist wichtig, die Menschen haben gesehen an seinem Leben, wie Gott ein Herz verändern kann, wie Gott es verändert. Und somit betete er nicht die Menschenmacht an und machte nicht das, was die Menschen sagen mit ihren Geboten und Satzungen, sondern er betete das Lamm an. Und jetzt kommt der zweite Aspekt. Die Bibel sagt, bete auch nicht das Bild an des Tieres. Nun, die genaue Erklärung werden wir in einem Offenbarungsseminar machen, aber jetzt geht es um die evangelistische Ausrichtung dessen, was er unter dem Bild des Tieres versteht. Kann man nur verstehen, wenn man das Gegenteil, das Pendant dazu, nämlich den Antitypen erkennt, das Abbild des Lammes. Abbild des Tieres oder Abbild des Lammes? Wir verstehen es dann, wenn wir das Abbild des Lammes ein bisschen betrachten. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18 erklärt uns das. 2. Korinther Kapitel 3 sagt uns, dass Jesus, der das Lamm ist, in unserem Herzen abgebildet wird durch den Heiligen Geist. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Vers 18, nun aber spiegelt sich bei uns die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht und wir werden verändert, verklärt in sein Bild, Achtung, in das Bild des Lammes, von einer Herrlichkeit zur anderen, nämlich vom Heiligen Geist. Gott durch seinen Geist verändert uns. Jetzt geht es um den Geist Gottes. Es geht jetzt auf der einen Seite um den spiritistischen Geist, denn das Bild des Tieres wird durch einen falschen Geist dargestellt. Es ist ganz interessant, wenn wir in die Offenbarung schauen, im Kapitel 13, wo es um das Bild des Tieres geht, da heißt es, dass dieses Bild des Tieres Geist bekommt. Ganz wichtig, Vers 15, 13, Vers 15. Und es ward dem Tier gegeben, dem Bild des Tieres Geist zu geben. Es geht also um Geist, um Feuer vom Himmel. Vers 13, große Zeichen werden gemacht, Feuer vom Himmel fallen. Und dieses Feuer ist ein Symbol eines falschen Geistes. Denn dieses Feuer vom Himmel verführt die Menschen. Gottes Geist verführt die Menschen nicht. Gottes Geist führt die Menschen. Aber dieser Geist verführt die Menschen. Das heißt also, das Bild des Tieres wird verstanden, wenn wir das Abbild des Lammes verstehen, nämlich die Wirkung des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und so hat auch der Henoch gelebt. Schauen wir aber zuerst einmal die Welt an, wie sie ein Bild des Tieres aufgerichtet hat. Interessant ist eines, ich habe ein Zitat aus einem Buch, das sich Apokryphes Buch nennt. Das ist also nicht in der Bibel, das Apokryphe Henoch Buch aus Äthiopien. Und dieses Henoch Buch gibt einen kleinen Einblick in die damalige Zeit. Im Kapitel 8 lesen wir, und ich zitiere hier aus dem Henoch Buch, aus diesem Apokryphen Buch, überdies lehrte Asiel, die Menschen Schwerter machen. Menschen, Messer, Schilde, Brustharnische, die Verfertigung von Spiegeln und die Bereitung von Armbändern und Schmuck, den Gebrauch der Schminke und die Verschönerung der Augenbrauen, den Gebrauch der Steine, jeglicher köstlicher auserlesener Gattung und von allen Arten und Farbe, so dass die Welt verändert wurde. Gottlosigkeit nahm zu, Hurerei mehrte sich und sie sündigten und verderbten alle ihren Weg. Amasarak lehrte alle die Zauberer und Wurzelteiler, Armers die Lösung der Zauberei, Barakjal die Beobachtung der Sterne, Akibel die Zeichen, Tamiel lehrte Astronomie und Azariel lehrte die Bewegung des Mondes. Aber die Menschen, da sie untergingen, klagten und ihre Stimme gelangte bis zum Himmel. Kommt uns das bekannt vor? Die Zeit Henochs? Eine spiritistische Zeit. Eine Zeit, wo der Mensch verherrlicht wird durch Gold und Silber und allen möglichen. Und genau das will uns die Bibel sagen, ist auch heute wieder so. Wir werden heute, wenn wir die Welt anschauen, verführt von einem Spiritismus in den anderen, von einer okkulten Situation in die andere. Es geht nur mehr um Geister und um Zauberei und letztlich war es so wie damals. Im Buch Judas in der Bibel heißt es, dass die Menschen damals irdisch gesinnt gewesen sind. Und irdisch Gesinnte haben den Geist Gottes nicht. Sie leben nach dem Fleisch, nach ihren Lüsten und richten Spaltungen an. Judas, Vers 11 bis 19. Geistlich Gesinnte aber können das Fleisch überwinden durch den Heiligen Geist. Er ist die Kraft, die uns siegreich sein lässt. Das ist es, was Henoch gelebt hatte. Er lebte und war erfüllt vom Heiligen Geist. Die Bibel sagt in Judas 14, dass Henoch vom Geist erfüllt weissagte. Und genauso wie Henoch wird die letzte Generation, bevor Jesus wiederkommt, die Generation, die Jesus dann auch lebendig in den Himmel nimmt, so wie Henoch, nicht, die den Tod nicht sehen werden, auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ganz besonders in Joel Kapitel 3, Vers 1 und 2, wo es heißt, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Söhne und Töchter sollen weissagen, so wie Henoch es auch getan hatte. Der Geist, Galater 5, Vers 16, überwindet das Fleisch. Er ist der Sieger in meinem Leben und ich kann jetzt, dadurch, dass ich aus Babylon ausgegangen bin, jetzt Sünde überwinden und Nein sagen zur Sünde. Aber nicht aus eigener Kraft, nämlich durch den Geist. Und Henoch erkannte etwas, was die letzte Generation ganz besonders auch kennt. Nämlich, er kannte das Geheimnis Gottes. Denn gerade in der letzten Posaune wird es deutlich, dass das Geheimnis Gottes vollendet wird. Was ist das Geheimnis Gottes? Kolosser Kapitel 1, Vers 27 erklärt es uns. Das Geheimnis Gottes, Kolosser Kapitel 1, Vers 27, und da heißt es, ihnen wollte Gott kundtun, was da sei, der herrliche Reichtum des Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Geheimnis ist Christus in mir, der Heilige Geist in mir, das ist sein Geist. Das ist das Geheimnis. Und so hatte er ein Zeugnis bekommen. Wie haben wir gelesen? Er hatte ein Zeugnis von Gott bekommen, dass er ein Kind Gottes ist. Und manche sagen, ich möchte genauso wie Henoch ein Zeugnis von Gott bekommen. Und ich sage euch, ihr habt nicht nur ein Zeugnis, ihr habt drei Zeugnisse. Schauen wir uns das an in 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5 sagt uns das deutlich, dass wir drei Zeugnisse haben. 1. Johannes Kapitel 5 sagt uns, drei Zeugnisse sind's, die uns Gewissheit geben, Vers 7. Es ist der Geist, das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. Wir haben drei Zeugnisse von Gott, dass wir Gottes Kinder sind. Erstens das Wasser. Erinnert uns an die Taufe. In dem Augenblick, wo du getauft bist, als Kind Gottes untergetaucht worden bist, als Erwachsener und auferstanden bist, das ist ein Symbol des Sterbens und Lebens mit Christus, zweite Engelsbotschaft. Das ist das erste Zeichen oder Zeugnis, das Wasser. Wenn du unsicher bist, denk an deine Taufe. Wenn du noch nicht getauft worden bist, frag dich, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse. Das zweite Zeugnis ist das Blut. Und das Blut erinnert uns an das Abendmahl. Das ist ein Zeugnis. Wenn wir das Abendmahl nehmen und damit symbolisch das Blut Jesu trinken, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und er bezeugt, du bist mein Kind. Und das dritte Zeugnis ist der Geist. Es ist der Heilige Geist. Und ihr Lieben, genau das brauchen wir in dieser Zeit, in dieser gerichtsreifen Zeit, um zu überwinden, um siegreich zu sein und so wie Henoch ein Elia zu sein der Endzeit. Wir wollen standhaft sein, so wie Elia auch gewesen ist. Er lebte durch die Kraft des Heiligen Geistes und Gott wirkte sein Werk in ihm und durch ihn. Ja, das führt uns dazu, dass wir jetzt zum dritten Teil kommen, nämlich die Frage stellen, was bedeutet das Mahlzeichen? Und das kann man auch wieder nur verstehen, wenn wir das den Antityp verstehen, das Gegenteil davon, Mahlzeichen auf der einen Seite, das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes auf der anderen Seite. Wenn wir das Siegel Gottes recht verstehen, dann werden wir auch das Mahlzeichen verstehen. Denn das Mahlzeichen, sagt Offenbarung 13, ist der Name des Tieres. Und das Siegel Gottes ist der Name des Lammes, der Name Jesu, der auf unserer Stirne steht. Es geht darum, dass wir ein Zeichen an unserem Leben haben. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 19 sagt es uns, was das Siegel Gottes ist. Es geht nicht um ein wirkliches Zeichen an der Stirne und ein wirkliches Zeichen an der Hand, sondern es geht um etwas anderes. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 19. Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, es trete von der Ungerechtigkeit ab, wer den Namen des Herrn nennt. Wir haben also den Namen des Lammes, den Namen des Herrn an unserer Stirne. Und das ist das, was auch hier uns die Bibel sagt. Henoch wandelte mit Gott. Woran erkennt man das? Er wandelte mit Gott, 1. Mose 5, 22, in seinen täglichen Pflichten. Er sah die täglichen Aufgaben als ein für Gott Leben an. In Matthäus 24 heißt es, die Menschen aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Und ich frage mich, was ist da falsch daran? Henoch hat gegessen, er hat getrunken, er hat geheiratet. Was ist da falsch daran? Ich mache das auch gerne. Das ist nicht das Problem. Matthäus 24 sagt dann weiter, sie achteten es nicht. Das heißt also, ihr Essen und ihr Trinken, ihr Heirateten und Wiederheiraten, das ist eigentlich das Um und Auf ihrer Gedanken gewesen. Und das hat sie verblendet. Sie haben nicht geachtet auf die Zeichen der Zeit und auf das Kommen Jesu. Das heißt also, man kann essen und trinken. Man kann sich aneinander erfreuen, auch in der Sexualität, in der Ehe. Aber es darf uns nicht den Blick verschleiern über das, was kommen wird. Sie sind miteinander gegangen, Henoch und Gott. Und ich glaube, das ist so ein schönes Bild. Sie gehen miteinander. Er wandelte mit Gott. Und das habe ich selber erlebt. Besonders in unserer Jugendzeit haben wir, wenn wir gesehen haben, dass ein junger Mann mit einem jungen Mädchen geht, da haben wir gesagt, die beiden gehen miteinander. Ja, sie gehen miteinander. Und dann haben sie gesagt, ja, der Raimund geht mit der Sissi. Und ja, ich war stolz darauf. Ich habe mich entschieden. Und tatsächlich ist es so, wenn man miteinander geht, dann verkündigt man das auch, indem man es sichtbar macht, Händchen hält, dann einen Ring kauft und was auch immer es ist. Man teilt alles miteinander. Wir sind eins. Und so ist das Bild Henochs mit Gott gewesen. Und so ist auch das Bild heute der Gläubigen mit Gott. Sie gehen mit Gott, sie leben mit Gott, sie teilen alles miteinander. Jeden Augenblick, genauso wie ich mit meiner Sissi, ich bin nicht glücklich, wenn sie nicht bei mir ist. Wir machen alles miteinander. Und jetzt in der Pension noch mehr als früher. Jetzt kochen wir auch miteinander, ich darf jetzt schon Salat machen. Und wir basteln, wir bauen im Garten, alles machen wir miteinander. Und das ist einfach das Schöne. Und so sollten wir mit Gott leben. Er mit mir und ich mit ihm, wir wandeln miteinander. Ich mache das jetzt schon über 50 Jahre mit Sissi. Wir kennen uns schon über 50 Jahre und verheiratet sind wir über 46 Jahre. Und ich muss sagen, es wird immer schöner. Bei Henoch war es ja so, dass er mit Gott nicht nur 50 Jahre wandelte, sondern er wandelte mit ihm 300 Jahre. Das ist schon eine längere Zeit. Man ist ja schon sehr froh, wenn man eine goldene Hochzeit feiern kann, aber 300 Jahre, das ist schon eine große Sache. Das heißt also, er lebte mit Gott. Und genauso wie ich mit meiner Sissi lebe und mit ihr gehe, ist nichts anderes die Familie ein Bild für den gelebten Glauben. Er lebte einfach das tägliche Leben mit seinem Herrn. Ja, auch wenn ich nicht immer alles verstehe, was die Sissi sagt, auch wenn ich sie immer wieder versuche zu verstehen, ist es ja auch so bei Gott, du wirst ja auch nicht immer alles verstehen, was er meint und was er will und was er tut. Aber du weißt eines, Gott meint es gut mit dir, genauso wie ich weiß, dass Sissi es gut mit mir meint. Und wenn ich auch manches nicht verstehe und manches halt mache, weil sie es will, so passiert es auch beim Gläubigen, dass er manches von Gott nicht versteht und er macht es halt einfach, weil Gott es will, weil die Liebe ihn dazu treibt, so ist es auch in unserem täglichen Leben. Ich vergebe ihr, sie vergibt mir und genauso ist es bei Gott. Wir machen Fehler, er vergibt uns, wir bitten um Vergebung, wir werden mit ihm weiter siegreich sein. Wie sagt der Prediger, zwei sind besser dran. Wenn einer hinfällt, dann kann er aufgehoben werden vom zweiten. Wenn einem kalt ist, kann der andere ihn wärmen. Einer braucht den anderen. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass hier das Bild des Henoch uns deutlich macht. Er wandelte mit Gott. Und dieses Wandeln mit Gott hat sichtbare Zeichen gehabt. Und man nennt das Siegel. Ein Wort, das Wort Zeichen heißt auch Siegel. Und jetzt sind wir dort, dass wir verstehen, es gibt ein Mahlzeichen, ein Zeichen, dass man mit dem Tier wandelt, mit Menschenmächten wandelt oder mit dem Reich Gottes wandelt, mit dem Herrn wandelt. Meine Zeichen meiner Einheit mit Christus, er in mir und ich in ihm, sind sichtbar. Die Liebe zur Macht oder die Macht der Liebe erkennt man. Und die Bibel sagt uns, wir sollten aus der Macht der Liebe leben, damit die Menschen erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist ein sichtbares Zeichen. Welche sichtbaren Zeichen hatte Henoch? Man kann eigentlich sagen, Henoch war ein siebenten Tags Adventist, in gewissem Sinne. Auf der einen Seite war er ein siebenten Tags Adventist, weil er den Sabbat gehalten hat, denn der Sabbat war schon von der Schöpfung her bekannt. Adam hat ihm das erklärt, dass der siebte Tag der Woche der Ruhetag ist, den Gott eingeführt hatte. Und so war das ein Siegel für ihn. Er hielt den Sabbat und er glaubte, dass Jesus wiederkommt. Das sagt Judas in seinem Brief im Vers 14, dass Henoch verkündigte das Kommen Jesu. Schauen wir uns das einmal an in Judas, in Vers 14. Judas, Vers 14, es hatte auch von ihnen geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, der sprach, siehe, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen. Er wusste von der Wiederkunft Jesu und er freute sich schon darauf. Als weissagender Prophet hatte er schon die Wiederkunft vorhergesagt. Er opferte ein Lamm, das war ein sichtbares Zeichen der Einheit zwischen ihm, sein Opfer, das er gebracht hatte. Er führte eine gute Ehe. Für ihn war die Ehe auch ein Zeichen der Liebe. Und so wie Christus die Gemeinde liebt, so liebt der Mann die Frau. Und so ist die Ehe ein sichtbares Zeichen der Einheit zwischen Gott und dem Menschen. Ein anderes sichtbares Zeichen war, dass er sich persönlich für Gott entschieden hat. Nicht als Baby, sondern persönlich hat er sich für Gott entschieden, als Erwachsener. Ein weiteres Zeichen war, dass er sich entschieden hat, alles Gott zu geben. Die materiellen Dinge waren nicht wichtig. Er lebte damit, dass alles, was er hatte, von Gott nur geliehen bekam und nicht sein Eigentum war. Und so war er eigentlich in dem Sinne, dass er nicht auf das Materielle aus war. Für ihn war Jesus, für ihn war Gott die köstliche Perle. Und wenn jemand die köstliche Perle hat, dann braucht er keine Perlen mehr, um seinen Selbstwert zu heben. Genauso lebte der Henoch. Er führte einen gesunden Lebensstil. Er lebte Mäßigkeit. Er konnte sich zurücknehmen. Und er bekam den Geist der Weissagung als Zeichen der Kindschaft Gottes. Und genauso ist es in unserer Endzeit auch, dass man sagen kann, woran erkennt man die Gläubigen? Dass sie den Schöpfer anbeten und das Zeichen, dass ich den Schöpfer anbete, ist der Sabbat. Am Samstag ist der Tag der Anbetung, sagt die Bibel. Das ist ein Zeichen meiner Einheit mit Christus. Meine Einheit, ein Zeichen meiner Einheit mit Christus ist auch meine Opferung. Das heißt also, ich lasse mich in Jesus hineinfallen. Ich weiß, dass er mein Opfer ist. Und letztlich geht es darum, dass wir das Abendmahl als ein Zeichen sehen, wo wir das Blut nehmen, als Symbol, den Wein, den Traubensaft trinken und das Brot essen. Ich in ihm und er in mir, das ist auch ein Zeichen, das Abendmahl. Die Ehe ist auch so ein Zeichen. Ich in dir und du in mir, so wie der Mann in der Frau und die Frau im Mann ist, so ist diese Einheit in der Ehe mit Christus. Dann ist auch eine persönliche Entscheidung da in der Taufe. Die Taufe ist auch ein Symbol, dass ich in Christus bin und Christus in mir ist. Und das ist eine Erwachsenentaufe. Er entschied sich als Erwachsener. Der Gläubige, wenn er Christus als die köstliche Perle erkannt hatte, wird nicht mehr mit Geld und Gut prassen und er wird 10% seines Einkommens Gott geben, aus Liebe, aus Dankbarkeit. Und das ist auch ein Zeichen meiner Einheit mit Christus. Ein weiteres Zeichen meiner Einheit mit Christus ist der Lebensstil. Dass ich jetzt ein gesundes Leben führen darf, dass ich jetzt manches nicht mehr esse und trinke, was mich stört und krank macht. Es ist der Tempel, mein Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes und ich möchte mäßig sein. Und ein weiteres Zeichen ist die Gabe des Heiligen Geistes. Und es gibt viele verschiedene Gaben, die der Heilige Geist dem Menschen gibt. Eine davon ist Weissagung. Eine andere ist, eine fremde Sprache reden zu können und so weiter. Das sind Zeichen, dass Jesus bei mir ist. Hingegen das Mahlzeichen des Tieres, da gibt's auch Zeichen, dass ich das mache, was die Menschenmacht sagt, Menschengebote. Die verändern zum Beispiel Gottesgebote vom Sabbat auf den Sonntag. Das ist ein Zeichen, das die Menschen gesetzt haben. Ich mache, was ich will. Oder das Messopfer, das geht nicht mehr um das Opfer Jesu Christi, das einmalig gewesen ist, sondern immer wieder wird geopfert. Aber nicht nur das Messopfer, es werden auch Kinder geopfert, dem Moloch, Erfolg und so weiter. Die Ehe geht in Flöten heute. Es ist nicht mehr die Ehe das Ideal. Jetzt kommt die Gender-Mainstream-Bewegung. Jetzt geht es darum, dass man alles ausprobiert und nicht mehr das macht, was Gott sagt. Das sind alles Zeichen, Mahlzeichen des Tieres. Auf der anderen Seite wieder, Gold und Silber wird wichtig, der Schmuck. Und je heiliger die Menschen sind, desto größer ist das goldene Kreuz. Und je größer das goldene Kreuz ist, das sie tragen, desto würdevoller sind sie. Ihr Lieben, wir sind da ganz woanders. Und das andere Prinzip gegen die, wie haben wir gesagt, gesunden Lebensstil, ist das Lustprinzip. Ich esse und trinke, was ich will. Ich lasse mir von Gott nicht vorschreiben, was ich essen soll und was ich trinken soll. Und am Ende geht es darum, dass der falsche Geist sichtbar wird in falschen, gefälschten Symbolen in Bezug auf die Gaben des Heiligen Geistes. Statt Fremdsprachenrede kommt die Zungenrede, statt Weissagung kommt Wahrsagerei, statt wir haben da so viele Gaben, die der Heilige Geist uns gibt. Sie werden imitiert und gefälscht. Nun, jetzt verstehen wir das ein bisschen. Und wir erkennen, dass Henoch ein Mann Gottes war in einer Zeit, wo alles drunter und drüber geht. Er hatte das Reich Gottes sichtbar gemacht unter den Menschenreichen. Und das wollen wir auch tun. Jetzt geht es darum, dass wir mit diesem Gedanken enden, du kannst dich entscheiden, was die Ewigkeit, wo du die Ewigkeit verbringst. Entweder das ewige Feuer, sagt die dritte Engelsbotschaft, oder das ewige Leben. Diese Entscheidung kannst du treffen. Wenn du das Tier anbetest, also die Menschenmacht, Menschengebote hältst, wenn du dich von Gott trennst und nicht mit ihm wandelst, dann wird das Feuer die Folge sein. Wenn du aber zu Jesus kommst und mit ihm wandelst und den Heiligen Geist in deinem Leben verändern lässt, der dich verändert und dich verändern lässt, dann wirst du ewiges Leben erleben. Ein Leben ohne Ende auf einem paradiesischen neuen Planeten, den Gott machen wird. Nun, die Entscheidung treffen wir. Wir können entscheiden, wenn Jesus wiederkommt, wo wir stehen. Bei denen, die Gott abgelehnt haben oder bei denen, die mit Gott gewandelt sind und so wie Henoch lebendig verwandelt zu ihm kommen werden. Die, die schon gestorben sind, werden verwandelt aus den Gräbern kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und die, die noch leben, werden lebendig verwandelt, sagt die Bibel. Und das können wir in 1. Korinther, Kapitel 15, nachlesen oder in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Abvers 13 bis 18. Henoch war so eng mit Gott verbunden, dass Gott ihn verändern konnte. Er verändert uns. Und wir brauchen nicht in ein Leistungsprinzip hineinverfallen, sondern er ändert uns. Und er verändert uns so durch diese enge Gemeinschaft mit ihm, dass wir bei ihm sein dürfen für die Ewigkeit hin. Und ich denke, wie Elia damals in den feurigen Wagen in den Himmel gefahren ist und wie Henoch entrückt worden ist, so werden auch die Gläubigen, wenn Jesus wiederkommt, aufgenommen werden, verwandelt werden und bei ihm sein in Ewigkeit. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir diese Botschaft der drei Engel verstehen und auch durch unser Leben verkündigen, indem wir wandeln mit Gott, so wie Henoch gewandelt ist. Zum Abschluss möchte ich Jesaja Kapitel 26 uns noch vor Augen führen. Jesaja Kapitel 26, das ist ein wunderbares Hohelied der Erlösten, ein Jubellied der Erlösten. Menschen, die Jesus angenommen haben. Denn du kannst dich entscheiden, entweder den Kelch des Abendmahls zu trinken, den Kelch der Vergebung, oder den Zorneskelch Gottes, den Kelch des Gerichtes. Wir können uns da entscheiden. Und diejenigen in Jesaja 26, die den Kelch der Vergebung getrunken haben, so wie wir es im zweiten Engel schon kennengelernt haben, die werden das Lied singen und sagen, Herr, wer festen Herzens ist, den bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Darum verlässt euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Des gerechten Weges eben, der Steig des Gerechten, den machst du gerade. Und bitte haltet das fest, nicht ich, er macht es. Wir warten auf dich, auch auf deine Wege deiner Gerichte, denn das Herzensbegehren steht nach deinem Namen. Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts. Ja, mit meinem Geist suche ich dich am Morgen, denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. So hat Henoch gelebt. Er war mit Gedanken am Morgen bis am Abend mit seinem Herrn verbunden und er hatte damit den Menschen ein wunderbares Vorbild gegeben. Und er sagt, er wird die Feinde mit Feuer verzehren, Vers 11. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, Vers 12. Denn auch alles, was wir ausrichten, Achtung, denn auch alles, was wir ausrichten, hast du für uns getan. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis. Christus in uns. Und dieses Geheimnis wird jetzt vollendet. Und ich wünsche, dass wir alle in dieses Jubellied einstimmen und am Ende dann sagen werden, aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen und wir werden am Ende mit ihm die Ewigkeit erleben. Alles Gute und Gottes Segen. Amen. Lasst uns noch beten zusammen. Unser lieber Vater im Himmel, wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen dir danken für diese letzte Botschaft, die in dieser Welt eine Entscheidung bringt, dass wir uns auf die Seite stellen, die deine Seite ist, dass wir dich kennenlernen als einen Gott, der existiert, als einen Gott der Liebe, der Freiheit und der Ordnung, als einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der bereit ist, uns aus der Freiheit, aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen, der aus uns neue Menschen macht und uns herausführt aus Babylon und der uns die Kraft des Heiligen Geistes schenkt, so zu wandeln, so unsere täglichen Pflichten durchzuführen, wie du es haben möchtest. Du wirkst deine Werke in uns, dies bitten wir dich. Lass uns jeden Tag, jede Stunde eng mit dir verbunden sein, so wie Henoch, der siebente nach Adam. Und wir danken dir für dieses Vorbild. Im Namen Jesu. Amen.